SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Hans Lohmann.
Die Sendung Leute. Am frohen Leichnamstag Journalistin und Autorin Hanna Heim ist zu Gast in Leute. Guten Morgen, herzlich willkommen.
Guten Morgen, hallo.
Alles live zu erleben, auch live zu sehen im Studio TV bei swr1.de. Der Freitod, der gemeinsame Freitod ihrer Großeltern ist sozusagen das Überthema dieser Sendung am frohen Leichnamstag. Also ihre Großeltern haben gemeinsam beschlossen, eben auch gemeinsam aus dem Leben zu scheiden, was natürlich eine Menge Fragen nach sich zieht, die wir alle jetzt auch in dieser Sendung heute besprechen wollen. Sie haben das verarbeitet zu einem Roman namens Hofsommer. Also da spielen Sie quasi selber auch mit einem anderen Vornamen, aber mit einer ähnlichen Existenz, kann man sagen, ähnlicher Charakter. Also da gibt es eine Doreen und das sind Sie.
Ja, also am Anfang war ich ganz doll Doreen oder Doreen war ich beim Schreiben. Ich habe versucht, alles irgendwie da reinzupacken, meine ganzen Gefühle. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, Doreen muss noch ein bisschen anders werden, weil dieses Buch kommt ja in die Welt. Und ich bin nicht ganz so aggressiv wie Doreen.
Ich wollte gerade sagen, also Doreen hat ein sehr liebes Verhältnis zu ihren Großeltern immer gehabt, aber oft einmal so ein bisschen klinisch mit ihrer Mutter. Bei Ihnen wahrscheinlich dann auch so ähnlich, Fragezeichen, so ein bisschen. Und die Frage ist, warum haben Sie überhaupt diese Form des Romans genommen? Also ein Sachbuch wäre ja auch gegangen. Und als Journalistin, die sich vornehmlich mit Wirtschaftsthemen beschäftigt, hätten Sie das ja auch locker gekonnt.
Ja, wahrscheinlich schon. Also das ist so ein bisschen fies zu sagen jetzt in dem Zusammenhang, aber Roman schreiben, das war immer auf meiner sogenannten Bucketlist. Also ich wollte das schon immer mal machen und habe da aber immer auch das Problem gehabt, mir selber die Berechtigung zu geben, das zu machen. Also dieses Gefühl, wen interessiert denn überhaupt, was ich da zu sagen habe. Und dann kam der Sommer 23 und meine Großeltern haben quasi verkündet in der Familie, am Ende des Sommers werden wir gemeinsam sterben. Und da habe ich noch ohne den Romangedanken angefangen mitzuschreiben und habe dann gemerkt, okay, das ist relevant und das bekommt auch gerade eine eigene Sprache und da habe ich das Gefühl, was mit bewirken zu können, weil ein Roman eben den Menschen auch die Möglichkeit gibt, einerseits mitzufühlen, aber auch zu wissen, es ist erstmal nur Fiktion. Also das, was da passiert, ist so mit dem, da geht es ja um einen Ponyhof und es spielt in Sachsen-Anhalt und so ist es nicht passiert. Aber lasst uns mal über die Gefühlswelt sprechen, die da passiert.
Hofsommer heißt der Roman, was ja deutlich freundlicher klingt als Hofwinter oder Hofherbst, was irgendwie jetzt vom Thema her fast noch ein bisschen besser gepasst hätte. Ist der Begriff Hofsommer dann auch eine absichtliche, wie soll man sagen, eine positive Zuwendung zum Leben?
Absolut. Also es war sehr schnell klar, ich möchte einen schönen Ort, deswegen der Ponyhof. Da kenne ich mich aus, da ist das Leben irgendwie noch schön. Ich möchte, dass es im Sommer spielt, weil das ja wahre Leben ja auch wirklich im Sommer passiert ist, aber auch, weil man mit dem Sommer so schöne Dinge verbindet. Und ich wollte quasi den ganzen Schmerz, alles, was da auch mit drin ist in so einer Szenerie, so ein bisschen abdämpfen, indem ich ihm ein Setting gebe, was für ganz viele Menschen eben mit positiven Dingen verbunden ist, damit es ein bisschen weniger wehtut.
Lassen Sie uns nochmal auf die Situation zu sprechen kommen, als die Großeltern das erklärt haben. Ich meine, man erklärt viel im Familienkreis. Wir wollen heiraten, wir trennen uns, wir sind schwanger, was weiß ich. Und dann kommt so eine Nachricht. Wie haben Sie das in Erinnerung?
Also ich erinnere das als ganz komisch hintenrum. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel nicht weiß, wann ich meinen Eltern oder meinen Großeltern erzählt habe, übrigens, ich bin schwanger, also als ich das erste Mal Mutter geworden bin. Und so kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass meine Großeltern gesagt hätten, übrigens, Hanna, am Ende des Sommers leben wir nicht mehr, wenn du noch was willst, dann jetzt, so ungefähr. Sondern das war wie eine Festlegung. Also man muss dazu sagen, meine Oma war zu dem Zeitpunkt schon seit 4 Jahren schwer krebskrank. Und wir hatten schon ganz oft den Moment in der Familie gehabt, in diesen 4 Jahren, dass wir dachten, okay, jetzt ist es vorbei, zumindest bei ihr. Und als dann diese Nachricht oder dieser Entschluss gefasst wurde, ging der zuerst mal an die 3 Kinder meiner Großeltern, also an meine Mutter, meine Tante und meinen Onkel. Und dann kam das zu mir. Und das ist zum Beispiel, würde ich sagen, einer der ersten Punkte, weshalb es ganz wichtig ist, dass wir über assistierten Suizid und alles, was damit zusammenhängt, sprechen. Im Nachgang würde ich sagen, so geht's nicht. Also es ging ja nicht darum, deren Entscheidungen anzuzweifeln. Ich glaube, das wäre gar nicht möglich gewesen. Aber wenn man sowas entscheidet als älterer Mensch oder als kranker Mensch oder als sterbenswilliger Mensch, dann finde ich, muss man auch den Mut haben, das den nahestehenden Personen zu sagen, direkt zu sagen. Also,
ach, das haben die nicht gemacht?
Mir persönlich nicht, nein.
Ja, aber irgendwann wussten sie es. Von wem? Von den
Eltern?
Von
meiner Mutter.
Okay. Na gut, okay, also indirekt zumindest, kann man vielleicht noch nachvollziehen, ihre Oma war schwer krank, da kann man es auch nachvollziehen, der Opa aber nicht, der wollte nicht alleine weiterleben nach dem Tod der Oma, also ganz sozusagen genau. Mit im Boot, klingt jetzt zynisch.
Ja und doch, passt, schönes Bild eigentlich, ja,
kann man mit auch im, so Bild, sehen.
Im Boot.
Ja, die Hauptdarstellerin in ihrem Buch namens Doreen, die ja quasi sie sind, zumindest in Teilen, die war mit dieser Entscheidung absolut nicht einverstanden, hat versucht den Großeltern das auszureden, sie auch in echt.
Nein, also ich war immer das liebe Enkelkind. Ich habe meine Großeltern wirklich extrem geliebt, also fast schon elternmäßig geliebt. Die waren für mich, und das schwingt ja auch mit in dem Buch, gottgleich quasi. Also das, was die gesagt haben, war Gesetz. Mhm. Und ich habe das so ein bisschen wie abgespaltet. Also mein Gefühl galt nicht so viel wie deren Wunsch zu sterben. Und darunter habe ich ganz schön gelitten in dem Sommer, dass ich das nicht zulassen konnte, sauer zu sein. Und erst als dann die Situation kam, dass meine Mutter mich angerufen hat und gesagt hat, es gibt jetzt einen Termin. Dann und dann wird es passieren. Dann und dann wird der Arzt da sein und das Mittel verabreichen oder besser gesagt nicht verabreichen, sondern zur Verfügung stellen, da bin ich sauer geworden. Das weiß ich noch. Da saß ich mit meinem Mann im Auto, habe das zur Kenntnis genommen, aufgelegt am Handy und habe angefangen rumzuschreien und habe auf die Armaturen eingedroschen. Also Glück, dass kein Airbag ausgelöst wurde. Und da erst habe ich gemerkt, okay, es gibt noch ein anderes Gefühl, das ich zulassen muss, offenkundig. Da war es für mich aber schon zu spät, es ihnen zu sagen. Und was ich ihnen gerne gesagt hätte in dem Moment wäre, ehrlich gesagt, ich finde das scheiße, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass ihr sterbt. Und das ist so ein bisschen das, was einem genommen wird bei einem assistierten Suizid, wenn jemand das so freiwillig und quasi gerne macht und sagt, heute bin ich mir sicher, ich möchte entspannt und in Ruhe und schmerzfrei sterben, dann hat das Gegenüber gar nicht die Chance, glaube ich, quasi zusammenzubrechen und zu sagen, nein, geht nicht, ich möchte das nicht. Weil an wen adressiert man es denn? An jemanden, der will. Also man würde jemandem ja den Willen absprechen. Und das ist das, was in echt nicht passiert ist zwischen mir und meinen Großeltern und was ich dann in dieses Buch reintragen musste.
Im Buch Hofsommer ist es ein bisschen anders. Da gibt es auch diese geplanten Freitod der beiden, die alles organisieren, beziehungsweise auch die Familie hilft da teilweise mit. Und dann macht der Großvater doch einen Rückzieher. Warum eigentlich ist die Geschichte im Buch, im Roman anders als in echt?
Das hat zwei Gründe. Also zum einen ist es so, dass kurz bevor meine Großeltern gemeinsam und freiwillig gestorben sind, ist mein anderer Opa sehr plötzlich unfreiwillig gestorben. Der war alt und das war dann auch okay, aber das war meine tatsächliche erste Erfahrung mit dem Sterben und in dem Fall mit natürlichem Sterben. Und dann stand dieser Sommer für mich in so einem extremen Kontrast. Also da muss jemand gehen, alle trauern um ihn, es ist total schmerzhaft und 6 Wochen später sterben zwei, die sich quasi verbitten, dass man sagt, oh Gott, es ist total schlimm, bitte mach das nicht. Das ist der eine Grund, dass ich das quasi damit reinschreiben musste. Und das andere war, dass ich versucht habe, den Kontrast herzustellen aus diesem natürlichen Tod und dem selbstbestimmten Tod. Also in dieser Zeit war das wie so ein bisschen, wir hatten das zu glauben, dass das die beste Art ist, wenn man freiwillig sterben möchte, das so zu machen wie meine Großeltern. Und es gab aber diese innere Stimme bei mir und auch bei anderen Verwandten, die gesagt hat, nee, finde ich nicht, können wir nicht drüber sprechen, dass wir nicht warten, dass mein Opa, der ja zu dem Zeitpunkt quasi noch gesund war, also alt, aber gesund, dass der auf natürliche Weise stirbt. Und meine Idee war es dann, das mal durchzuspielen. Wie wäre das denn, wenn der zurückbleibt?
War dann ein halbes Jahr später, glaube ich. Ne? Also nicht furchtbar viel später. Ne? Menschen, die ihrem Tod entgegensehen, wünschen sich ja oft, dass sie friedlich einschlafen im Kreis ihrer Familie. Was ja zynisch formuliert bei einem geplanten gemeinsamen Selbstmord ja einfacher zu organisieren ist als bei einem normalen natürlichen Tod, wo man nicht weiß, stirbt eine schwerkranke Person heute oder erst in 3 Tagen oder in 3 Wochen, versammelt vielleicht schon die ganze Familie am Totenbett und stirbt dann doch nicht. Wie war das am Todestag Ihrer Großeltern? Waren Sie da dabei?
Also ich persönlich habe es nicht geschafft. Ich war so traurig und auch so ängstlich vor dem Gefühl, wie ist das, wenn die dann da tot liegen, dass ich es nicht übers Herz gebracht habe, könnte man sagen. Ich habe mich vorher verabschiedet. Ich bin kurz vorher nochmal hingefahren, habe mit meinem Opa und meiner Schwester im Garten gesessen. Meine Oma war da schon.
Ein paar Tage vorher, oder?
Ja, so, ich würde sagen, 3, 4 Tage vorher. Es war klar, das ist jetzt das letzte Mal. Von dem Tag gibt's auch Fotos. Das war alles ganz seltsam, weil das ist eben in Anführungszeichen, oder die Besonderheit bei einem assistierten Suizid, man weiß, es ist das letzte Mal. Und gab es schon diesen Moment des Abschieds und dann war klar, ich schaffe das einfach nicht. Und ich weiß auch, dass das ganz befreiend sein kann, dabei zu sein, dass es gut sein kann, für Angehörige daneben zu stehen, wenn es passiert und diesen Abschluss wirklich zu finden. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe danach ganz ausführlich mit meiner Mutter gesprochen, die war dabei.
Ihre tatsächlichen Großeltern, ähnlich auch wie jetzt im Buch, die Großmutter, was ja ein bisschen ähnlich, aber nicht ganz ist, sind eines assistierten Freitods gestorben, kann man so sagen. Ist terminologisch richtig?
Das darf man so sagen, ja. Ich glaube, der medizinisch ganz akkurate Begriff ist assistierter Suizid. Also sprich, jemand nimmt sich selbst das Leben, bekommt dabei aber ärztliche Unterstützung.
Das heißt, der Arzt stellt die Mittelchen dahin oder legt vielleicht schon einen intravenösen Zugang, um das Ganze zu vereinfachen? Oder wie kann man sich das praktisch vorstellen?
Ja, ziemlich genau so. Also es ist tatsächlich ein bisschen eine rechtliche Grauzone. Ich finde es absolut legitim, dass alle da ihre eigene Meinung zu haben. Ich kann es erstmal nur so beschreiben, wie es vonstatten gegangen ist. Also meine Großeltern haben gesagt, wir möchten sterben. Dann haben sie ganz viele Entbindungserklärungen unterschrieben, ganz viel organisiert, ganz viel bereitgelegt auch, haben das alles mit dem Arzt durchgesprochen. Und dann kam dieser Arzt, hat ihnen erstmal einen Zugang gelegt, durch den Natriumchlorid erstmal gelaufen ist, also um zu testen.
Kochsalzlösung.
Kochsalzlösung.
Was normaler medizinischer Standard ist.
Genau. Also da ging es wirklich nur darum, das einmal zu zeigen, wie funktioniert das. Sie mussten diese Rädchen selber auf- und wieder zudrehen. Und dann wird die eigentliche Lösung, das eigentliche Medikament angeschlossen, also der Tropf wird ausgetauscht. Und ab da zieht der Arzt oder die Ärztin sich zurück. Und die Sterbewilligen müssen es selber machen.
Der muss selber am Rädchen drehen. Was Ganz ist genau. das für ein Medikament?
Das ist eigentlich so ein Medikament, mit dem man auch Pferde, Elefanten und alle anderen großen Tiere töten könnte. Das wird in der Schweiz auch eingesetzt. Ich habe den Namen jetzt nicht parat. Das ist ein komplizierter medizinischer Name. Das ist wohl Standard.
Und der Unterschied zur Sterbehilfe, die ja immer wieder auch Gegenstand von höchstrichterlichen Betrachtungen ist, dass bei der Sterbehilfe würde der Arzt jetzt tatsächlich selber auch in Anführungsstrichen abdrücken.
Ganz genau. Also das ist auch sehr interessant. Ganz viele Menschen denken, das wäre verboten, assistierter Suizid, weil sie es eben verwechseln mit der aktiven oder passiven Sterbehilfe. Man muss dazu sagen, alle Ärztinnen und Ärzte, die ich kennengelernt habe, die sich mit dem Ende des Lebens befassen, sehen das sehr differenziert, weil eben die Wege, aus dem Leben zu gehen, ganz, ganz, ganz verschieden sind und auch davon abhängen, welche Vorerkrankungen jemand hat, welche Ängste jemand hat, was jemand noch machen möchte zum Beispiel. Dieser assistierte Suizid ist erlaubt, weil er nicht verboten werden kann, weil, das ist Bundesverfassungsgerichtsentscheidung oder Wort, weil niemandem verboten werden kann, sich das Leben zu nehmen, weil ja jeder Mensch ein eigenes, selbstständiges Individuum ist.
Das heißt, die Sache ist im Grunde genommen so individuell, dass man das eigentlich rechtlich gar nicht eindeutig regeln kann. Würden Sie so weit gehen, das so zu sagen?
Würde ich so sagen. Also bevor wir das regeln können, müssen wir ganz andere Sachen noch regeln. Die Pflege der Menschen, wie gehen wir mit alten Menschen um und so weiter.
Als Alice und Ellen Kessler im Grunde genommen so was Ähnliches gemacht haben, ich glaube letztes Jahr, Anfang 25 oder ich weiß nicht mehr genau den Zeitpunkt.
War eher Richtung Ende, aber ja.
Okay, war schon sehr vergleichbar mit dem, was ihre Großeltern gemacht haben.
Ja, ganz genau. Also das war auch, glaube ich, das erste Mal, dass es wirklich so öffentlich klar war, dass es das ist. Und als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu befassen, also vor 3 Jahren, da war das wie so ein offenes Geheimnis. Da sprach man nicht drüber. Es gab ganz oft Leute, die gesagt haben, echt, ich kenne auch jemanden, weiß aber nicht, ob das legal ist und so. Und dann kamen die Kessler-Zwillinge und für mich war das wie so ein, oh, danke, das ist öffentlich, das gibt es. Und was mich wirklich sehr gestört hat an diesem ganzen Vorgang bei meinen Großeltern war, dass es so ein Privileg war, zu wissen, dass es das gibt und jemanden zu kennen, der einem dabei hilft. Also ich weiß von vielen Hausärzten und Hausärztinnen zum Beispiel, dass die ganz oft mit diesem Wunsch konfrontiert sind und das aber entweder mit sich selber nicht vereinbaren können, was ja völlig legitim ist, oder gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, gerade weil wir öffentlich nicht groß darüber sprechen.
Wie haben Sie das gemacht? Beziehungsweise Ihre Mutter oder sonstige Angehörige Ihrer Großeltern?
Ja, also tatsächlich haben meine Großeltern quasi nichts vorbereitet. Die waren nicht mal in diesem Verband, der das ermöglicht, also wo man dann wirklich auch so eine Infrastruktur bekommt, die einem dabei hilft, rechtlich und medizinisch.
Da gibt es einen Verband von Sterbewilligen?
Ja, es gibt die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben.
Ja.
Die haben auch extreme Mitgliederzuwächse in den letzten 3 Jahren gehabt. Also es ist wirklich erstaunlich, wie viele Menschen das offenbar wollen oder sich damit beschäftigen und wie wenig wir darüber sprechen. Und dann kamen die Kessler-Zwillinge und plötzlich boom, ging das so durch die Medienlandschaft und es waren ganz viele Menschen, auch glaube ich, war mein Resonanzgefühl, die gesagt haben, ja klar, ich weiß, dass es das gibt und ja, ich möchte das auch.
Ja, ist ja immer ganz gut, wenn Prominente sich für etwas stark machen, dann hat es irgendwie Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Kritiker sagen, es gibt alte Menschen, die ja vielleicht gar nicht so unbedingt gerne aus dem Leben scheiden wollen, aber auch niemandem zur Last fallen wollen, die dann so eine Gewissenszwickmühle kommen.
Ja.
Würden Sie sagen, ja, stimmt?
Ja, ich glaube, das ist das ganz, ganz Heikle an diesem Thema. Also wenn wir diese Büchse aufmachen und sagen, liebe Gesellschaft, lasst uns mal drüber sprechen, wie wir hier alle freiwillig und ohne Schmerzen und auch noch mit einem passenden Termin aus dem Leben scheiden, dann werden wir ganz schnell an genau diesen Moment kommen, dass Menschen sagen, ich möchte nicht zur Last fallen, ich möchte meine Würde behalten, ich möchte kein Pflegefall werden, ich will nicht dahin siechen. All die Dinge, die wir in einer sehr, sagen wir mal, perfektionsorientierten Gesellschaft als nicht gut empfinden. Also mache ich das und gebe dann gleich noch ein bisschen mehr Erbe an meine Verwandtschaft mit, so ungefähr.
Eine Menge Zynismus drin, aber man muss auch sagen, nicht zum Pflegefall zu werden, ist ja auch nicht nur schlecht. Das kommt ja auch wieder noch dazu, dass es ja auch verschiedene so Randparameter hat, kann man sagen.
Ja, absolut. Aber wenn wir jetzt als Gesellschaft sagen würden, okay, wir sehen, dass es einen Bedarf gibt. Deshalb kümmern wir uns darum, Pflege zu verbessern, Zustände zu verbessern, Versorgungsstrukturen zu verbessern. Dann würde ich sagen, ja, okay, können wir machen. Aber so wie es gerade ist, eher schwieriges Terrain.
Die Deutschen, hat man so den Eindruck, kriegen dieses Thema insgesamt nicht so richtig auf die Reihe. Haben wir auch schon anklingen lassen im Laufe der Sendung. Es ist rechtlich immer so ein bisschen ungeregelt. Manchmal äußert sich das Bundesverfassungsgericht und sagt, es muss so und so sein. Und ich habe den Eindruck, der Gesetzgeber kommt irgendwie nicht zu Potte, das richtig zu regeln. Sehen Sie das ähnlich?
Ja, also ich finde zu Potte kommen schwierig, weil es ja suggeriert, man müsste sich jetzt nur mal dran machen und dann wäre das eine klare Sache. In diesem Thema spielen ganz viele Glaubensfragen eine Rolle. Also ich glaube zum Beispiel, dass meine Großeltern das machen konnten, lag auch daran, dass sie ihr Zeit ihres Lebens ohne jede Religion durchs Leben gegangen sind. Also für sie hat sich die Rolle, hat sich die Frage gespielt, für sie hat sich die Frage nicht gestellt, was kommt eigentlich danach? Für die war klar, da kommt nichts. Und so ist es auch auf politischer Ebene. Da gibt es eben zum Beispiel ein Jens Spahn, ehemaliger Gesundheitsminister, stand da im Bundestag und stand davor, diese Entscheidung mitzutragen, mitzuverhandeln und hat gesagt, ich bin Katholik, ich kann nicht. Und deswegen glaube ich, wird es in absehbarer Zeit auch nicht so schnell eine Entscheidung dazu geben, leider.
Viele Sterbewillige reisen ja zum freiwilligen Sterben in die Schweiz. Was machen die da anders?
Da ist es einfach geklärt. Also man muss dazu ja auch wissen, die Schweiz ist ein viel liberaleres Land. Also da gilt, soweit ich das beurteilen kann, ja viel stärker, was nicht verboten ist, kannst du machen. Und tatsächlich wurde ich damals auch ganz oft gefragt, sind deine Großeltern dann noch in die Schweiz gefahren, weil das so gültig ist. Und ich meine auch, dass es da viel leichter ist, das zu organisieren. Die Strukturen sind viel stärker schon organisiert. Aber das heißt ja nicht, dass es deswegen einfacher ist für die Angehörigen oder für die, die es machen.
Das ist natürlich auch wieder der Fall. Ist insgesamt das Ausland, also ausgewählte ausländische Staaten, sind die insgesamt ja weiter als Deutschland, dieses Thema rechtssicher zu regeln und auch so, dass im Grunde genommen ja niemand da jetzt große Nachteile erleidet?
Also ich kann es natürlich nicht für alle Staaten sagen. Ich weiß aber zum Beispiel, dass Kanada da sehr viel weiter ist. Die haben das wirklich rechtlich geregelt und da ist es klar, da ist, glaube ich, das öffnet dann auch die Tür, da mal offen drüber zu sprechen. Weltweit altern, also gerade in der westlichen Hemisphäre, altern die Gesellschaften ja auch. Das heißt, das Thema wird auch drängender. Und wo es zum Beispiel jetzt vor, ich glaube, 2 Jahren eine Regelung gab, das war in Frankreich. Da wird sogar meines Wissens so weit gegangen, dass in Frankreich Ärzte das wirklich durchführen dürfen, wenn noch ein weiterer Arzt oder Ärztin dabei ist und das natürlich rechtlich alles abgeklärt ist mit der sterbewilligen Person. Also es gibt Optionen, die Frage ist halt immer, wie gut sind die und wie gut sind sie auch mit dem Gewissen aller Beteiligten vereinbar?
Diese Pläne Ihrer Großeltern haben Sie aus München, wo Sie gelebt haben, sozusagen zurückgespült in Ihre brandenburgische Heimat nach Oranienburg. Und im Buch spielt sich eine Menge auch an DDR-Kultur ab. Also die Großeltern, die Sie da in Romanform beschreiben, lernen sich unter ganz, man könnte fast sagen, romantisch-idealistischen Umständen bei der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft kennen und lieben.
Ja.
Aber Ihre Großeltern waren das gar nicht so in der Form. Das haben Sie erfunden.
Das habe ich erfunden und recherchiert, auch weil es mich total interessiert hat, wie diese Strukturen damals waren. Was stimmt, ist, dass meine Großeltern, also die sind beide während des Zweiten Weltkriegs sozialisiert worden. Mein Opa kam aus Böhmen, meine Oma hat die Bombennächte in Dresden erlebt und dann lag das Land in Schutt und Asche. Beide waren, heute würde man sagen, lost. Und sind dann beide in so eine Art Talenteprogramm gerutscht und sind an die Hochschule für Ökonomie gegangen. Und dort haben sie dann gemeinsam promoviert, sind eine Familie geworden und so weiter. Also die waren in der DDR eher Intellektuelle. Also meine Oma war die jüngste Professorin der DDR mit, ich glaube, 35 oder 36, eben für Politökonomie.
Aber interessant, dass Sie dann im Buch sozusagen den Bogen machen und das Ganze in einer LPG spielen lassen, also so eher bäuerlich.
Ja, genau. Ich fand das ganz gut, weil eben beide ja trotzdem was sehr Bodenständiges behalten haben, was ich auch da mit erzählen wollte. Ich wollte jetzt nicht die Geschichte von 2 Elitären aus der DDR erzählen, weil ich glaube, dass das auch noch immer mit Vorurteilen behaftet ist, sondern ich wollte 2 Menschen beschreiben, die ganz selbstständig sich was aufgebaut haben.
Apropos Vorurteile, man liest über Sie, wenn man ein bisschen recherchiert, dass Sie 1988 in Ost-Berlin geboren wurden und da auch aufgewachsen sind, was ja fast witzig klingt, weil kurz danach ist ja die Mauer gefallen. Damit war Ost-Berlin Geschichte. Aber Sie sagen, Ost-Berlin hat doch länger überlebt, als man das so dachte.
Ja, also mein Mann ist Schwabe und wir
Ach,
reden
du liebe
da
Zeit.
Ja, ein Schwabe in Berlin. Wir reden da ganz viel drüber, weil er auch oft sagt, du bist ja gar keine richtige Ostlerin. Lass es doch mal gut sein, das ist doch kein Thema mehr. Und für mich ist es aber schon ein Thema, zum einen, weil natürlich meine komplette Familie im Osten sozialisiert wurde und das an mich weitergegeben hat. Und zum anderen, weil die ganzen Strukturen, in denen ich groß geworden bin, ja auch immer noch ostdeutsch waren. Und da gibt's Dinge, die halten bis heute an. Zum Beispiel haben wir jetzt am Montag Kindertag gefeiert, 1. Juni Kindertag, großer Feiertag in der DDR, spielt im Westen gar keine Rolle, war jetzt in meinen Münchenjahren einfach nicht existent. Und das sind Dinge, die halten an und vor und die sind teilweise auch wirklich schön, finde ich.
Und dann dieser wunderbare Zufall, dass Sie eigentlich schon immer ein Pferdemädchen waren, beziehungsweise jetzt eine Pferdefrau sind und aber von Ihrem Opa erst nach dessen Tod wussten, dass er eigentlich auch pferdebegeistert war. Was für eine irre Geschichte.
Ja, also tatsächlich in meiner Familie hatten wir alle nichts mit Tieren zu tun, nur ich. Ich war immer das Pferdemädchen, pferdebesessen, war ständig auf dem Pferdehof, war immer dreckig, hatte immer dreckige Hände und Fingernägel. Und dann habe ich für die Recherche für dieses Buch das Archiv meines Opas mir angeschaut. Der hat alles Mögliche gesammelt. Und da gab es eine Beschreibung von einem Traum, den er hatte, aus seiner Kindheit, wie er, das kommt auch vor in dem Buch, wie er einen Tschechen beschimpft. Und in Teil dieser Beschreibung waren dessen Pferde, also die Pferde des Tschechen und wie schön die sind und dass er die so beeindruckend findet und dass er die schon immer beeindruckend fand. Und das war wie so ein so Ahnenforschung und dann wie so ein Puzzleteil, so ach was, daher könnte das kommen, dass ich quasi dieser Outlaw in Bezug auf Tiere bin, ja.
Man trägt Gene mit sich rum, es gibt keinen Zufall, das steht auf jeden Fall mal fest. Jetzt sind Sie noch keine 40, also weit weg von solchen Überlegungen normalerweise oder vielleicht doch näher dran durch die eigene Biografie. Was nehmen Sie persönlich aus diesen Erlebnissen mit?
Also wenn ich klein, vom Kleinen ins Große denke, dann nehme ich erstmal mit, ich könnte mir vorstellen, dass ich sowas auch mal mache, wenn ich wirklich krank bin oder so. Aber dieses, wir müssen gemeinsam sterben und der eine kann ohne den anderen nicht, was meine Großeltern gemacht haben, das war so ein bisschen befremdlich, kann ich mir nur daher erklären, wie sie gemeinsam aufgewachsen sind, was sie erlebt haben. Dann eins größer, würde ich sagen, ich habe verstanden, wie tief meine Liebe zu den beiden und generell zu meiner Familie ist. Also sowohl meine Herkunftsfamilie, aber auch meine neue Familie, meine eigene Familie. Und dann ganz groß, diese Liebe hat gemacht, dass ich ganz große Entscheidungen getroffen habe und festgestellt habe, hör auf dein Herz und mach, wozu es dich drängt.
Warte also nicht beispielsweise mehr. Der Umzug von München nach Oranienburg.
Ganz genau. Bis dahin war das so, auf gar keinen Fall gehe ich zurück nach Brandenburg. In München ist alles viel toller. Und dann habe ich verstanden, nee, ich komme daher, da sind irgendwie Wurzeln. Ich brauche das, glaube ich.
Interessanterweise sind Sie damit ja auch Corona-Profiteurin, denn Sie sind eigentlich auch Kollegin beim Bayerischen Rundfunk in München. Aber Corona macht es möglich, die Technik hat sich weiterentwickelt. Sie können von Oranienburg als Redakteurin für den Bayerischen Rundfunk arbeiten. Nicht schlecht.
Ja, also genau, es ist total toll, dass das geht. Und es schafft natürlich auch Fakten, was die Arbeitsmöglichkeiten angeht. Also, dass ich zum Beispiel wenig Reporterin noch sein kann. Und es ist einfach toll, dass beides möglich ist, auf jeden Fall, ja.
Bringt Ihre Geschichte einen ganz neuen Blick auf das Leben allgemein?
Ja, definitiv. Also ich habe das versucht zu beschreiben in dem Buch. Bis dahin, bis das alles passiert ist, war ich eher so der Typ Konsumentin. Also immer alles her, alles rauf. Ich kaufe mir noch das und noch das und noch das. Und also ganz böse gesprochen, der Kapitalismus macht an als solcher glücklich. Und dann kam diese Entscheidung und dieser Sommer. Und ich habe gemerkt, die Basis ist da so weggebrochen. Meine Sicherheit, meine innere Sicherheit, meine Großeltern leben und die wird es für immer geben, die war weg. Und ich war gezwungen, mir eine eigene neue Sicherheit zu erschaffen. Und da hat sich ganz, ganz, ganz viel getan, was jetzt wichtig ist und was nicht.
Zu Gast in SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, Journalistin und Autorin Hanna Heim. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch. Hof, Sommer, den Roman empfehle ich gerne zur Lektüre, um das Thema, ja, in Romanform zu vertiefen. Und zum Schluss von Leute kommt traditionell der Griff in den Geschenkerucksack. Mit herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich habe mir von einem bekannten Journalisten, den Sie auch kennen, dessen Existenz wir aber jetzt nicht weiter thematisieren, ein Buch empfehlen lassen, das er für sehr gut hält. Gabriele von Arnim, Abschied leben. Passt auch sehr gut zu Ihrem Thema.
Wow,
ich glaube, Sie ahnen auch schon, woher diese Empfehlung kommt. Aber das behalten wir schön für uns. Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank für den Besuch.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.